Freitagmorgen 4.30 Uhr. Mein Wecker klingelte und aus klebrigen Augen blickte ich in das verschmierte Rot des Morgenhimmels. Ich trank eine große Tasse Kaffee, schmierte mir meine arme, bereits ordentlich verbrannte Haut mit Sonnencreme ein. Ich war mit einem Ghoul um 6.30 Uhr am Hauptbahnhof verabredet, um zum Wandern in die Berge zu fahren. Auf dem Pepsi-Bazar hatten die meisten Stände noch geschlossen, doch eine Frau verkaufte bereits Erdbeeren und ich kaufte eine ordentliche Frühstücksportion. Aimgul war bereits da, wie immer überpünktlich wartete sie im Schatten vor einem kleinen Café, der Vorplatz ein einziges buntes Getümmel. Wir liefen zum Gleis, kamen an einem Sonderzug vom Militär vorbei. Hunderte Soldaten in Uniform, schweißtriefende Haarsträhnen lugten unter den dicken Baumwollkappen hervor. Ein Offizier brüllte seine Kompanie auf Usbekisch an. Einstimmiges Rufen als Antwort. Der usbekische Wehrdienst hatte einen ähnlich miserablen Ruf wie der russische, und Aimgul erzählte mir von einem Verwandten, der bei der Marine gearbeitet hatte. Ganz kurz, bei der Marine? Wieso hat Usbekistan denn eine Marine? Ich fand die Frage berechtigt, denn Usbekistan hat keinen Zugang zum Meer. Es ist ein Binnenstaat. Schlimmer noch, Usbekistan ist der einzige Staat der Welt, der nicht nur selber Binnenstaat ist, sondern auch ausschließlich von Binnenstaaten umgeben. Güter aus Usbekistan zu exportieren war also eine knifflige Angelegenheit. Aimgul dachte über meine Frage nach, dann musste sie lachen. Gute Frage eigentlich, weiß ich nicht. Ein paar Flüsse haben wir ja, vielleicht fährt man als Marinesoldat da drauf rum. Aber selbst derer gab es nicht allzu viele. Usbekistan liegt in einer sehr ariden Klimazone mit extrem heißen und trockenen Sommern. Das einzige nennenswerte Gewässer Usbekistans ist der Aralsee. Oder war der Aralsee. Vor 50 Jahren noch war es der größte See der Welt, seine Fläche ein Fünftel Deutschlands. Doch dann begann die Sowjetregierung im ganz großen Stil Baumwolle anzubauen in Usbekistan, leitete unvorstellbare Wassermengen aus dem See auf die Felder. Dem See wurde in so hemmungslosem Maße Wasser entnommen, dass heute nur noch 10% der ursprünglichen Seefläche übrig sind. Durch die exzessive Wassernutzung und Umleitung der Zuflüsse hatte man den See nicht nur verlanden, sondern sogar versalzen lassen, sodass die heute trocken liegenden Gebiete zu einer sinnlosen, lebensfeindlichen Salzwüste verkommen sind, in der nichts wächst, niemand lebt. Einzig und allein der Wind ist dort noch aktiv, zerwühlt die salzigen Sandkrusten und verteilt den aufgewühlten Staub großzügig über ganz Zentralasien. Die Taschkenter Sandstürme des vergangenen Jahres habe ich ja schon erwähnt. Dieser Staub ist nicht nur störend, er ist auch hochgiftig. Denn zum Baumwollanbau kippten die Landwirte tonnenweise Unkrautvernichter, Dünger und Schädlingsbekämpfer in die Plantagen versorgenden Flüsse. Billigste, zusammengerührte Chemikalien, die heutzutage kein Bauer der Welt mehr anrühren würde. Diese Chemikalien sind im Boden des ausgetrockneten Sees eingelagert. Der Wind verwirbelt sie hinauf in obere Atmosphärenschichten, von wo aus sie sich über die gesamte Erde verteilen. Forscher konnten die giftigen Pestizide und Herbizide aus der Aralregion gar im Blut antarktischer Pinguine nachweisen. Heutzutage ist der See auf dem Wege der Besserung. Umfangreiche Renaturierungsmaßnahmen sollen für ein schrittweises Erholen der Region und eine Wiederauffüllung des Sees sorgen. Der Zug war ein Relikt aus Sowjetzeiten. Grobe Holzbänke für die Passagiere und milchige Fenster, die man weit aufschieben konnte, um dann seinen Kopf in den kühlenden Fahrtwind zu halten. Es war Aimguls letzter Tag in Taschkent. Morgen fuhr sie auf Familienbesuch in die Heimat, nach Karakalpakistan, was auf Deutsch so viel wie Land der schwarzen Hüte bedeutet. Es ist eine riesige autonome Republik im Westen Usbekistans, zwar offiziell ein Teil usbekischen Staatsgebietes, aber de facto autonom und selbstverwaltet. Dort leben hauptsächlich Karakalpaken, derer auch Aimgul eine war. Sie stammte ursprünglich aus einem kleinen karakalpakischen Dorf von vielleicht 400 Einwohnern, wo sie Mitte der 90er Jahre geboren worden war. Die Sowjetunion war gerade erst passé, ihr Dorf wurde dem neu gegründeten Staatenkonstrukt Usbekistan zugeschlagen. Doch es war alles nicht so einfach. Bei den Engländern war es so gewesen, als sie Britisch-Indien in die Unabhängigkeit entlassen hatten. Die Franzosen hatten die gleichen Erfahrungen in Westafrika gemacht. Die Grenzziehung war ein heikles und sehr kompliziertes Thema. Und wie man es auch anstellte, immer würden manche Menschen unzufrieden sein. Bei den Russen war es genauso. Man wollte Zentralasien in verschiedene Länder zerteilen, den dort lebenden Völkern entsprechend. Aber überall gab es Mischgebiete, wo mehrere Völker lebten, Also gab es in den 90ern ständig Zoff zwischen den neu gegründeten Staaten. Dank zahlloser Verhandlungen und Reformen änderten sich andauernd die Grenzverläufe. Jede einzelne Änderung war stets mit vielen menschlichen Dramen verbunden. 2003 traf es das Dorf von Aimguls Familie. Plötzlich hieß es, ab nächsten 1. würde das Dorf turkmenisches Staatsgebiet. Wer in Usbekistan bleiben wolle, müsse weg. Entschädigungszahlungen würde es nicht geben. Wer bleiben wolle, müsse seinen usbekischen Pass abgeben und würde Turkmene werden. Ein Albtraum, denn zu jener Zeit waren die beiden Staaten heillos zerstritten. Die neue Grenze verlief keine 3 Kilometer nördlich des Dorfes, doch sie wurde zur unpassierbaren Mauer. Wer eben mal Verwandte und Freunde im Nachbardorf auf usbekischer Seite besuchen wollte, der musste 6 Stunden lang in die turkmenische Hauptstadt Aschgabat fahren, dort ein Visum für Usbekistan beantragen, was Wochen dauern konnte. Aimguls Familie verließ schließlich schweren Herzens ihr Heimatdorf, siedelte sich in Usbekistan in einem Dorf an, wo ein paar Verwandte wohnten. Familien wurden zerrissen und viele Alte erhängten sich, weil sie nicht gehen wollten und den Verlust ihrer Heimat nicht ertrugen. Wer sich im Internet die Landesgrenzen zwischen den zentralasiatischen Staaten ansieht, der erblickt ein heilloses Wirrwarr in sich verschlungener Landzungen und gezackter, zerrissener Staatsgrenzen. Am schlimmsten ist die Lage zwischen Tadschikistan und Kirgisistan, wo Grenzkonflikte schon mehrmals in bewaffnete Konflikte entarteten. Beidseits der Grenze finden sich Enklaven des jeweils anderen Landes, also ein paar Quadratkilometer Tadschikistan mitten auf kirgisischem Boden. Als wären Dutzende dieser kleinen Exterritorialgebiete nicht schon absurd genug, existierten gar ein paar Enklaven zweiter Ordnung, also ein Fleckchen Kirgisistan mitten auf tadschikischem Boden, in welchem sich wiederum ein Stück Tadschikistan befindet. Noch absurder wurde die Betrachtung dieser Gebiete per Satellit. Oft genug wohnte nicht mal jemand in diesen Enklaven. Auf dem Luftbild ließ sich verdörrtes Ödland und hier und da ein paar versprengte Steppenbüsche ausmachen. Eineinhalbstündiger Zugfahrt erreichten wir das verschlafene Dörfchen Karankul. Nördlich der einspurigen Bahntrasse erhob sich vor einem stechend blauen Himmel die Bergsteppe. Uns erinnerte das Panorama an den weltbekannten Windows XP-Hintergrund. Eine unbeschreiblich leere, einfache Landschaft. Die Sonne brannte, es hatte über 40 Grad. Kein Laut war zu hören, die Leute schienen uns im Energiesparmodus. Niemand bewegte sich mehr als nötig, außer wir, die wir uns den heißesten Tag zum Wandern ausgesucht hatten. Die laue Stille wurde höchstens ab und zu von einem heiseren Hahn oder einer meckernden Ziege gestört, und in einer Backstube kauften wir Lipioschka als Wegzehrung. Ofenfrisch, dann ließen wir das letzte Häuschen hinter uns und folgten einer staubigen Straße in die gewundenen Steppenhügel hinauf. Zweimal kamen uns alte Männer auf Eseln entgegen, so langsam, dass sie zu Fuß wohl wesentlich schneller vorangekommen wären. Dafür trugen die dahintrottenden Esel ein paar Bündel Reisigzweige auf dem schmalen Rücken für den heimischen Ofen. Nach einer Weile verließen wir die Straße, stiegen zu einem Bach hinunter, an dessen Ufer ein paar Bäume standen. Dankbar ließen wir uns in ihrem Schatten nieder, es plätscherte das Bächlein und ein paar Dutzend Meter weiter spielten ein paar Kinder. Sie guckten immer wieder verstohlen zu uns rüber. Einmal zeigte ein Junge auf uns und sagte etwas, doch die Stimmen schienen weit entfernt und wie durch Wasser zu kommen, so als würde die Gluthitze jedes Geräusch verschlucken. Was für ein hübscher Ort, bemerkte Aimgul. Ich berichtete ihr von meinen ersten Eindrücken, über dieses Land, das mir fremder war, als ich erwartet hatte. Und ich berichtete von Ilja und seiner Mutter, die immerzu redete. Und dazu auch noch so hässliche Dinge. Ich erzählte ihr, wie sich die Mutter beschwert hatte, dass neulich eine usbekische Hochzeit auf dem Nachbargrundstück stattgefunden hatte. Die ganze Nacht so laut, dass sie nicht habe schlafen können. Das sagte eine Menge über diese Frau aus, warf Aimgul ein, langte in die Plastiktüte und fischte eine halb zerdrückte Erdbeere heraus. Usbekische Hochzeiten feiert man in gewaltigem Kreise, da kommen meistens Hunderte von Leuten. Viele Usbeken verschulden sich über Jahre, weil sie Zehntausende Dollar für eine Hochzeit ausgeben. Und die Mutter deines Freundes war nicht eingeladen? Nee, scheinbar nicht. Oha, wenn Usbeken heiraten, dann laden sie jeden ein, den sie kriegen können. Nachbarn? Ach was, die ganze Straße wird eingeladen. Das spricht nicht gerade für sie, dass sie da nicht eingeladen wurde. Mich wundert es auch nicht. Sie scheint nicht viel von den Einheimischen zu halten, hat ziemlich schlecht über sie gesprochen. Sie kann nicht mal Usbekisch. Meinte, das sei hier normal, man segregiere sich. Russen mit Russen. Usbeken mit Usbeken. Was für ein Quatsch, meinte Aimgul. Es gibt diese Leute, na klar, aber die meisten sind längst nach Russland übergesiedelt. Lass dir nichts erzählen von der Frau. In meinen lokalen Freundeskreisen und im Umfeld meiner Familie sind ein Haufen Russen, die Usbekisch sprechen, usbekische Freunde haben, teilweise mit Usbeken verheiratet sind. Sie muss tun und denken, was sie für richtig hält, klar, aber warum ist sie noch hier und nicht in Russland? Ehrlich gesagt hatte ich nur wenig Lust, mit ihr nach Samarkand zu fahren. Immer dieses Geplapper. Aber andererseits kümmert sie sich sehr und hat mir viele Gefallen getan. Bin ich ihr wohl schuldig dann? Wir schwiegen eine Weile, sahen dem Dutzend Kinder beim Spielen zu, deren Gelächter und Geschrei in Fetzen zu uns herüberdrang. Die sehen aus wie Kasachen, meinte Aimgul. Hier in der Gegend leben viele von ihnen. Kein Wunder, die Grenze ist ja keine 10 Kilometer weg. Dann steuerte ein vielleicht 10-jähriges Mädchen auf uns zu, barfuß und mit schokoladenverschmierter Schnute. Guten Tag, grüßte sie höflich und lächelte unsicher. Hallo, grüßten wir zurück. Seid ihr ein Paar? Nach kurzer Pause antwortete Aimgul, nein, wir sind Freunde. Sie holte tief Luft, dann sagte sie, ihr passt gut zueinander. Aimgul und ich wechselten einen Blick. Möchtest du Erdbeeren haben, fragte ich sie und deutete auf die Plastiktüte voller zerquetschter Früchte, derer ich viel zu viele gekauft hatte. Gerne, vielen Dank und auf Wiedersehen. Sie flitzte davon und erst jetzt sahen wir, dass die anderen Kinder wie erstarrt dastanden und zu uns rüberguckten. Kaum war das Mädchen zurückgekehrt, stürzten sich die anderen auf sie. Wir konnten nichts verstehen, doch es schien, als würde sie mit Fragen gelöchert. Es wurde in die Plastiktüte gelangt, um die matschigen Erdbeeren aufzumümmeln. Dann sahen wir, wie zwei von ihnen Schere, Stein, Papier spielten. Wahrscheinlich spielen die Wahrheit oder Pflicht, grinste Aimgul. Und einer von denen hat das Mädel hier zu uns rübergeschickt. Wir liefen weiter geradeswegs in den Windows-Hintergrund hinein. Die Sonne schien senkrecht herab, nirgendwo ein Baum. Wir folgten einem staubigen Pfad. Wo wir auch hinsahen, die Landschaft sah haargenau gleich aus. Oben der klare blaue Himmel, unten das sanfte Grün der Steppe. Kein Laut war zu hören, nicht einmal ein Vogel chilpte. Nach 2 Stunden waren wir so erschöpft, dass wir dringend eine Pause brauchten. Aber wo, so ganz ohne Schatten? Wir umrundeten einen Hügel und auf der Anhöhe tauchte auf einmal ein Bäumchen auf. Ein einziger, einsam und verloren am Hang stehender Baum. Wo meilenweit doch nur Gras wuchs. Wir erklommen den Hügel, plumpsten ächzend in den Schatten, etwa 20 Meter oberhalb des Pfades. Wir aßen die Reste unseres Lepioschkas, tranken die Cola aus, die brühwarm geworden war. Wir plauderten ein wenig, doch wir beide spürten eine bleierne Müdigkeit, legten uns schließlich hin und dösten ein. Irgendwo rauschte ein Bach, ansonsten war es still. Wir wurden schließlich durch Schritte wach. Verschlafen setzten wir uns auf, sahen einen kleinen Jungen in Schuluniform. Er stand auf dem Pfad, vielleicht 13 Jahre alt, hatte uns nicht bemerkt, wirkte rastlos, hob Steine auf und schmiss sie in den Bach. Er sieht wie ein Kasach aus. Ich frag ihn mal.
Ich bin nicht so aggressiv, ich bin nicht so aggressiv.
Aimgul hatte ihn angeherrscht, warum er so aggressiv sei, Steine durch die Gegend schmeiße. Sie sprach Karalpakisch mit ihm, was dem Kasachischen so sehr ähnelt, dass der Junge nicht einmal bemerkt haben durfte, dass sie keine Kasachin war. Er meinte trotzig, dass sie das nichts angehe. Sie fragte ihn, warum er sich herumtreibe, nicht in der Schule sei. Der Junge hatte uns trotzig den Rücken zugewandt, schien aber dennoch geschmeichelt ob unserer Aufmerksamkeit. Auch das Steineschmeißen hat er eingestellt, sagte nur, er warte auf jemanden. Aimgul deutete auf eine winzige Holzhütte in 1 Kilometer Entfernung. Frag ihn mal, wer dort wohnt. Da wohnen Kasachen, meint er. Aber er kennt sie wohl nicht weiter. Er sagt, er heißt Aziz. Diese bizarre, leere Landschaft. Der kleine Junge in Schuluniform, der wie aus dem Nichts hier aufgetaucht war. Wie Aimgul mit ihm in dieser fremden Sprache redete. Es war, als wäre ich in eine zutiefst bizarre Filmszene geraten. Und es wurde nur noch bizarrer, als eine weitere Gestalt die Bühne des Geschehens betrat.
Oh, Kara, senin dostun tiyip jür.
Schau mal, da kommt einer auf dem Fahrrad, meinte Aimgul. Er hat ihn auch gesehen, meinte Aimgul zu mir. Ein frech aussehender Junge desselben Alters mit staubigem Gesicht strampelte auf einem Fahrrad heran, ebenso staubgrau. Das weiße Hemd seiner Schuluniform trug er offen. Der Rahmen war ihm viel zu groß, er kam nur mit Mühe an die Pedalen heran. Er schnalzte mit der Zunge, sagte 2 Worte zu seinem wartenden Freund.
Auto, Wasser.
Er fuhr weiter, machte keine Anstalten, langsamer zu fahren oder gar abzusteigen und zu schieben. Unser kleiner Freund sprang hoch und hastete ihm hinterher. Das seltsame Gespann war schnell hinter dem Hügel verschwunden. Zeit in Usbekistan neigte sich nun schon wieder allmählich dem Ende zu. Schade eigentlich, ich hatte mich mittlerweile gut eingelebt, genoss das Wiederaufleben alter Zeiten mit Ilja, mit dem ich in einer lustigen WG-Aufzeit zusammenlebte, wo wir uns morgens verschlafen am Küchentisch begrüßten, um Kaffee zu kochen, und mit dem ich fast jeden Abend ins gleiche Lokal ging. Plov, Kasi, Teigtaschen, Hammelschaschlik essen, 1-2 Bierchen dazu, dann noch einen Spaziergang über die Märkte in Sergeli. Ein Kippchen bei ihm im begrünten Innenhof. Heute fuhr ich schon wieder in die Berge. Ein letztes Mal. Ibrahim hatte Ilja und mich auf die Datscha seines Onkels eingeladen, zum Wandern und Entspannen. Ilja, der mehr an seiner Mutter hing als gedacht, hatte sie recht spontan eingeladen, davon ausgehend, dass ich das wohl auch gut finde. Ich biss mir auf die Zunge, wollte ihm eigentlich sagen, dass mir ein Ausflug zu dritt etwas lieber wäre. Aber ich brachte es nicht übers Herz, diesmal waren wir ja auch zu viert, nicht nur ich, mit Mutter und Sohn. Der Vorortszug fuhr bis zu einem beliebten Kurort, an einem Bergsee gelegen, der schon zu Sowjetzeiten stets die Städte angezogen hatte, wenn Wochenende war und diese sich entspannen wollten. Aber wer hätte mit einem solchen Auflauf rechnen können? Die alten Waggons waren ganz auf usbekische Art voller junger Leute, Jugendlichen, Studenten und jungen Familien. Die grob behauenen Holzbänke waren komplett belegt. Leute saßen neben und übereinander, dazwischen standen Dutzende Menschen. Es herrschte ein ungeheurer Krach. Lachen, Rufe, Kindergequake, von Bluetooth-Boxen untermalt. Ilja hatte sich die Nacht mit seinem Onkel um die Ohren geschlagen, der ihn in eine Kneipe eingeladen hatte. Sein Atem roch nach Schnaps, er lallte schwer und taumelte mehr, als dass er ging. Er hatte alles in allem vielleicht 40 Minuten geschlafen. Iljas Mutter schimpfte ihn aus, er solle sich mal ein Vorbild an seinem vernünftigen Freund aus Deutschland nehmen, der es vorgezogen hatte, in der Nacht zu schlafen, wenn es am nächsten Tag um 7 Uhr früh los in die Berge ging. In Iljas Haut wollte ich jetzt nicht stecken. Eingequetscht wie Büchsenfisch verharrten wir die nächsten 4 Stunden stehend im schaukelnden, lärmenden und heillos überfüllten Waggon. Laut Fahrplan hätte die Fahrt nur 2,5 Stunden gedauert, aber sehr schnell hatten wir eine Riesenverspätung zusammengefahren. Die Fahrt war ätzend und zu allem Überfluss drängten an jeder Station noch mehr Leute rein. Mit Luftmatratzen, mit Stahlgrills zum Schaschlikbraten, mit Gitarren und Fahrrädern. Irgendwann rebellierten die Leute, die Passagiere nahe der Tür weigerten sich, die am Bahnsteig Wartenden einzulassen. Es ist voll, tut uns leid. Die Leute beachteten sie nicht, versuchten, sich an ihnen vorbei in die Tür zu zwängen. Hallo, ihr seht es doch selbst, hier passt kein Mensch mehr rein. Ihr spinnt ja, jeder kommt hier mit. Wir wollen doch auch an den See. Schließlich sprang der Zugführer aus der Lokomotive, Pfiffe aus der Trillerpfeife gellten über den Bahnsteig. Alle zurück, Schluss jetzt! Der Zug ist voll, Bums aus. Fahrt mit dem Bus oder geht nach Hause. Und murrend trotteten die Leute von den Türen weg. Ilja schien mir am Rande seiner Kräfte. Seit über 3 Stunden standen wir schon. Sein Gesicht war bleich, seine Wangen von blassblauen Äderchen überzogen und seine von dicken Balken eingefassten Augen kippten immer wieder nach hinten weg. Ibrahim holte uns am Bahnhof ab. Wieder über 40 Grad. Seit meinem Empfangsabend hatte ich ihn nur einmal wieder gesehen. Vor ein paar Tagen waren Ilja und ich bei ihm zum Essen eingeladen gewesen. Die Familie baute gerade ein großes Haus, er war der älteste Sohn und verhielt sich auch dementsprechend. Seine 3 kleinen Schwestern hatten nach seiner Pfeife zu tanzen, zumindest wenn es nach ihm ging. Er war ein kleiner Pascha, kam im Auto vorgefahren und ließ sich von seiner Schwester das Hoftor aufmachen, statt 3 Schritte selber zu gehen. Seine kleine Schwester fegte den Hof, schaute nur maximal schüchtern auf und nickte mir einen Gruß zu, bevor sie weiterarbeitete. Und Ibrahims Mutter servierte uns ein wahres Festmahl, setzte sich aber selber erst sehr spät dazu. Sie wirkte auf mich wie eine ungeheuer warmherzige und liebenswerte Frau, doch auch ihr haftete diese Scheu an, die mir bei den Frauen in der U-Bahn aufgefallen war. Diese Vorsicht, diese Schüchternheit. Ich wusste von Ibrahim, dass sie sogar studiert hatte, beileibe keine Selbstverständlichkeit für eine Usbekin. Sie war der Ausbildung nach Lehrerin. Doch direkt im Anschluss hatte ihre Familie ihr einen Ehemann vermittelt, der klipp und klar sagte, es käme nicht in Frage, dass seine Frau arbeite. Er wolle das nicht. So war sie seit 21 Jahren eine Hausfrau und ihr akademischer Abschluss setzte Staub im Keller an. Die Hitze nahm mir jede Kraft und ich war froh über den Vorschlag, erstmal etwas essen zu gehen. Also gab es mal wieder Plov mit Straußeneiern und Kasi, doch nach dem fetten Mahl hatte ich noch weniger Energie. Wie lebten hier die Menschen, wenn 7, 8 Monate im Jahr eine solche Affenhitze herrschte? Ilja erzählte, das sei noch gar nichts. Im Juli oder August werde es noch viel heißer. So heiß, dass das Plastik der Ampeln in der sengenden Sonne zu schmelzen beginne und auf die Autos heruntertropfte. Ibrahim und Iljas Mutter verstanden sich ganz gut. Nur über religiöse Themen waren sie sich uneins. Ibrahim meinte, sein Land verkomme moralisch. Okay, der neue Präsident habe das Land geöffnet, Reformen angestoßen, Investoren ins Land geholt. Es tue sich was in seiner Heimat und das könne man nicht genug loben. Derweil wird jedoch echter Anstand immer seltener. Die Frauen seien das beste Beispiel. Immer mehr, die einen Führerschein machten. Was für ein Irrsinn. Noch schlimmer die Frauen, die sich tagsüber gläubig und anständig gaben, Kopftuch trugen, abends jedoch mit ihren Freundinnen zusammensaßen, sich die Kopftücher von den Haaren rissen und Bier tranken und rauchten. Solche Frauen will man einfach nur zu Tode steinigen oder am Baum aufknüpfen. Batz, das sagte er wirklich. Sagst du mit Bier und Kippe in der Hand um 1 Uhr mittags, sagte ich. Das ist was anderes. Die Mutter war eine russisch-orthodoxe und meinte, ihr missfiele diese Doppelzüngigkeit vieler usbekischer Männer. Dass die Männer sich für sonst was hielten, ihre Frauen aber bedenkenlos unterdrückten. Rauchen und saufen deine Schwestern, stänkerte ich weiter und Ibrahim warf mir einen vernichtenden Blick zu. Bis zur Datscha waren es noch 40 Kilometer Fahrt in die Berge. Wir trampten das und fuhren ein Stück mit dem Taxi. Das dauerte so lang, dass es schon nachmittags war, als wir ankamen. Doch der Weg hatte sich gelohnt, die Datscha war ein Stück vom Paradies. Ein behaglich verwildertes Fleckchen, ein paar Holzhütten, vorne am Tor das kleine Anwesen seines Onkels. Vor den Hütten standen Tapchane, das sind meist aus Holz gefertigte Gestelle mit quadratischer Grundfläche, die in den zentralasiatischen Ländern Usbekistan, Tadschikistan, Kirgistan und Turkmenistan im Freien als erhöhte Sitz- und Schlafstätte dienen. Sie waren überdacht, als Sonnenschutz, mit Kissen und Decken ausgelegt, sodass sich jeder ausstrecken und bequem herumlümmeln konnte. Der Onkel kam zu uns ans Tapchan und begrüßte uns. Er war Tadschike, hatte ein bronzefarbenes Gesicht und sprühende wasserblaue Augen. Sein Haar und der Bart waren auf würdevolle Weise ergraut. Er war klein und kompakt, hielt eine Tasse Tee in der einen und eine Zigarette in der anderen Hand. Er wechselte ein paar Worte mit Ibrahim auf Tadschikisch. Dann wandte er sich mir zu. Hi. Hello. Ich grüßte ihn auf Russisch. Du bist der zweite Deutsche hier auf der Datscha. Friend, hello. Vor 11 Jahren war schon mal einer hier. War völlig durcher Kerl, war den ganzen Tag am Kiffen. Hat sogar gehandelt damit. Wir mussten ihm helfen, die Behörden zu bestechen, damit er nicht in den Knast kommt für 20 Jahre. Ich wartete ab, was noch kommen würde. Der hieß Gary. Hat den ganzen Sommer hier verbracht. Hab's noch vor Augen. Jeden Morgen um 8 kam der wie ein junger Gott aus seinem Bungalow, nackt, so wie Gott ihn schuf. Ein Morgenmantel aus Satin hängt um seine Schultern. Steht da, lässt alles baumeln, in der rechten Hand ein Glas Whisky. In der linken Hand eine fette Zigarre, die er raucht. Ich musste lachen. Hatte er eine tolle Vorprägung, was uns Deutsche anging. Ich bin jeden Morgen zu ihm hin. Hallo, habe ich gesagt, wir sind hier nicht bei dir zu Hause. Lauf da nackt rum, so viel du willst, aber hier ist Usbekistan, wir sind Muslime. Es gehört sich hier nicht, mach deinen Morgenmantel zu. Ich glaube heute, dass der einfach nicht ausgelastet war. Wir haben ihm eine niedliche Koreanerin gefunden. Die hat er geheiratet, viel, viel jünger als er. Stand er drauf. Gary war schon an die 50. Jetzt leben sie in Seoul, die beiden, glücklich bis an ihr Lebensende. Hast du Frauenkinder? Wieder mal verneinte ich. Willst du auch eine Koreanerin, fragte er und lachte schallend. Dann wandte er sich Ilja zu. Und du? Frau und Kinder? Ilja schüttelte den Kopf. Na, siehst du auch nicht nach aus. Du guckst so betröppelt. Lebst in deiner eigenen Welt, habe ich recht? Hör mal, wenn du eine Frau suchst, dann geh zu einem Kindergarten und guck dir da das niedlichste Mädchen aus. Behalte die im Auge ein paar Jahre lang. Wenn die 13 oder 14 ist, dann heiratest du sie. Spitzentipp, dachte ich. Ilja hörte mit wechselnder Miene zu. So ganz ohne Frau, oje. Da verspürst du doch sicher auch viel Druck, richtig. Viel Hunger und Verlangen. Ich sag dir mal was. Benutzt du Seife, Ilja? Ja. Wenn du das nächste Mal duschst, dann nimmst du das Stück Seife, machst mit beiden Daumen ein Loch hinein und dann vergnügst du dich mit der Seife. Musst dir doch irgendwie aushelfen, so ohne Frau. Das sagte er ihm so auf den Kopf zu, allerdings in deutlich gröberer Wortwahl. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Und das alles vor seiner Mutter. Es wurde dann immer obszöner und Ibrahims Onkel erfragte Ilias Vorlieben bei Frauen und das Lachen von Ilias Mutter klang zusehends gepresst und aufgesetzt. Wilder Typ, dachte ich bei mir. Schon wieder wurden meine roten Linien übertreten. Der Onkel plänkelte noch eine Weile mit der Mutter über Politik und Geschichte, haute dann raus, der Stalin habe schon alles richtig gemacht, nur die Juden, die habe er zu sehr geschont. So ließen Ilja, Ibrahim und ich die beiden lieber weiter palavern und vertraten uns die Beine bei einer kleinen Bergwanderung. Es war schon merklich kühler geworden und wir kraxelten 2 Stunden lang durch die nahen Berge. Ibrahim erzählte, er gerate manchmal mit seinem Onkel ineinander. Er wolle nämlich unbedingt in die USA auswandern. Doch sein Onkel sagte ihm ständig, dass das idiotisch sei. Die Amerikaner brauchen dich nicht. Du bist denen scheißegal. Die Usbeken, die dorthin gehen, werden unglücklich. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Wir brauchen dich hier, Junge. Steck deine Energie lieber in dein eigenes Land. Gerade jetzt, wo Karimov weg ist und Mirziyoyev von der Macht. Als wir später wieder aufs Grundstück zurückkehrten, saß der Onkel vor seinem Anwesen mit drei Freunden auf seinem persönlichen Tapchan, das ganz herrschaftlich aussah, mit verzierten Decken und goldbestickten Kissen. Es wirkte wie eine Szene aus Tausend und einer Nacht. Die vier Männer hatten allesamt würdevoll ergraute Bärte, kugelrunde Buddha-Bäuche und bronzefarbene Haut. Vor ihnen auf dem Tisch türmten sich orientalische Leckereien. Reife, pralle Früchte. Baklava. Mehrere Sorten Halva, eine Süßspeise, die gerne als Vorspeise gegessen wird und hauptsächlich aus Mehl und Zucker besteht. Verfeinert mit Mandeln, Pistazien, Vanille oder Trockenfrüchten. Daneben eine prunkvolle Teekanne und kleine Gläschen, in denen die schwarz-rote Flüssigkeit behäbig vor sich hindampfte. Die Männer gaben mir die Hand, stellten sich mit komplizierten Namen vor, die ich beinahe augenblicklich wieder vergaß. Ihr habt in Deutschland jetzt einen Haufen Ukrainer, habe ich gehört, fragte mich einer der Männer, dessen grauer Bart bis zur Brust reichte und der einen Takke trug. Ein besticktes muslimisches Gebetskäppchen. Ich hoffe, ihr schmeißt die zügig alle wieder raus. Nein, ganz im Gegenteil, meinte ich. Viele wollen sogar bleiben, sind schon dabei, sich Arbeit zu suchen. Der Mann grunzte missbilligend. Dann gebt ihnen bitte die schmutzigste und niederste Arbeit, die ihr finden könnt. Verräter sind das, murmelte der andere. Den Abend verbrachten wir gemütlich auf unserem Tapchan. Wir kochten in der Sommerküche, die sich weiter hinten auf dem Grundstück befand, eine Freiluftküche mit Anrichter und einem Herd, den wir mit Holz anfachten. Dazu gab es kaltes Bier und jetzt verstand ich mich sogar langsam mit der Mutter gut, die mir jetzt von ihrer Jugend in der Sowjetunion erzählte. Wie der elterliche Betrieb der Familie Urlaub am Schwarzen Meer gestiftet hatte. Von den Versammlungen des Komsomol und wie sie jedes Jahr ins Sommerlager gefahren waren. Hier denkt ihr heute, das war langweilig und spießig. Aber nein, wir Kinder hatten damals eine fantastische Zeit. Sie erzählte auch von diesem Gefühl der Sicherheit und Stabilität, diesem Gefühl des gesellschaftlichen Zusammenhaltes. Das erzählte einem ja fast jeder, der die Sowjetunion noch miterlebt hatte. Die Geschichten ähnelten wie immer stark den Erzählungen älterer Ostdeutscher. Und dann an den Schock, als das Riesenreich mit einem Mal auseinanderfiel, den politischen Wirren in den 90ern und den haltlosen Zuständen. Und dass sie plötzlich in einem Staat namens Usbekistan lebte. Dass man selten genug zu essen gehabt hatte, trotz 16 Stunden Arbeit am Tag. Dass man aufpassen musste, nicht in die Kanalisation zu fallen, weil die Gangster die Kanaldecke klauten und als Altmetall verkloppten. Dass sie damals noch in Sergeli gewohnt hatten, in der Wohnung, wo ich jetzt mit Ilja lebte. Der Schließmechanismus der Fahrstuhltür war kaputt gewesen. Normalerweise ging die schließende Tür ja wieder auf, wenn sie ein Hindernis detektierte. Doch dieser Mechanismus war kaputt, kein Geld da, ihn zu reparieren. Und eines Tages wurde dann ein kleines Kind beim Spielen am Fahrstuhl an der Aufzugstür eingeklemmt. Der Fahrstuhl habe sich abwärts bewegt und das Kind in zwei Hälften zerrissen. Es waren wüste Zustände damals. Wir wären ja nach Russland ausgewandert. Pässe hätten wir ohne weiteres bekommen, aber da war es ja auch nicht besser. Dort herrschte genauso ein Chaos, Unsicherheit, Gewalt. Wer solche Horrorgeschichten erlebt hatte, der war mit Sicherheit eher bereit, bei Putins gewaltsamen Hegemonialbestrebungen ein paar Augen zuzudrücken, wenn er sich dafür weiter glaubhaft als Garant von Stabilität und innenpolitischer Sicherheit geben konnte. Kein Wunder, dass ein solcher Riss zwischen den Generationen der russischen Gesellschaft verlief. Was war das nur für eine spannende Welt, in der wir lebten? Und in diesem Moment verspürte ich nicht die geringste Lust, dieses Tapchan wieder zu verlassen. Ich hätte hier getrost ein Weilchen verbringen können. Mit Seeblick und gutem Essen, ab und zu in einen Schnack mit Ibrahims schrägem Onkel verwickelt. Bis er wieder begann, mir seine Welt sich zu schildern, die in mehrerlei Hinsicht viele Flugstunden von Deutschland entfernt liegt. Doch am nächsten Morgen blieb uns nichts anderes übrig, als aufzubrechen. Abends ging mein Flug nach Russland.